Vor einiger Zeit sah ich einen Marathonlauf, wurde im Fernsehen übertragen, ein Stadtmarathon. 42 Kilometer muss man da laufen. Schöne Strecke. Und danach sah es dann auch aus. Viele, viele waren gestartet, aber dann so mittendrin, da keuchten und schwitzten doch sehr viele. Und die Füße gingen nicht mehr so leichtfüßig, sondern da schleppte sich mehr dahin. Und die Zunge hing raus. Ich habe mir sagen lassen, dass es bei etwa 30 Kilometern dann so einen Punkt gibt, wo der Marathonläufer sich sagt, das schaffst du nicht. Bist schon so kaputt. Die letzten Kilometer, das kriegst du nicht mehr hin. Und dass es wichtig sei, diesen Punkt zu überwinden. Danach her ging es wieder, je näher man dem Ziel kommt. Aber bei diesem Stadtmarathon, da liefen dann auch viele ganz schlapp nur noch und gaben auf. Sagten sich wahrscheinlich, es hat doch keinen Sinn, du erreichst das Ziel doch nicht. Gib auf, es hat keinen Zweck. Und einige ließen sich fallen im Lauf und konnten einfach nicht mehr. Das ist vielleicht nicht nur so beim Stadtmarathon, sondern vielleicht auch bei Christen in ihrer Nachfolge. Vielleicht bei vielen von uns. Dass sie so unterwegs sind und von einer bleiernden Müdigkeit befallen werden und sagen, ich kann nicht mehr. Gerade auch bewährte Mitarbeiter, die gesagt haben, ich will Mitarbeiter sein in der Gemeinde, ich will die Gemeinde Gottes mitbauen, die angetreten sind in der Nachfolge Jesu und in der Mitarbeit in der Gemeinde. Aber die dann sagen, irgendwie ist die Luft raus, irgendwie ist der Schwung hin. Ich mache das noch routinemäßig alles. Natürlich, es muss ja irgendwie weiterlaufen. Aber es wird abgespult. Wie ist das, wenn es in der Gemeinde zu keinem Aufbruch mehr kommt? Wenn da Leute sich nicht bekehren und nicht umkehren von einem Weg ohne Gott und Freude finden an ihrem Erlöser? Wie ist das, wenn Eltern sehen, ich habe mich abgemüht und alle meine Erziehungsmethoden, sie fruchten nicht, irgendwie geht das nicht. Wie ist das, wenn Menschen wissen, sie sollten eigentlich wachsen in der Heiligung und einen Rückschlag nach dem anderen einstecken müssen? Dann kommt es sehr leicht, dass man sagt, das hat ja alles gar keinen Zweck und müde aufgibt. Sagt, solche Leute ändern sich nicht mehr, was soll's? Es lohnt sich doch nicht, ich bin's leid, kann man nichts machen, bald kommt sowieso nichts heraus. Man resigniert und wird ganz, ganz mutlos. In der Bibel hören wir von solchen Menschen Gottes, die mutlos geworden sind. Ich denke da an den Elia zum Beispiel. Elia, der wirklich ein Prophet Gottes war, der viel mit Gott erfahren hat und gerade auf dem Karmel gesehen hat, wie mächtig Gott ist und dass die Götzen nichts können und das auch deutlich wurde vor aller Augen. Aber dann ging die Verfolgung weiter und Elia zog sich zurück in die Wüste und hatte keine Lust mehr, er wollte aussteigen. Er sagte, Gott, lass mich hier sterben. Resigniert, müde, verzagt. Oder ein Mose, der das Volk Israel durch die Wüste führen sollte und Gottes Eingreifen erfahren hatte. Erfahren hatte, wie das Meer sich geteilt hat und wie sie befreit worden sind aus der Knechtschaft in Ägypten. Erfahren hatte, wie Gott Essen gegeben hat und Trinken gegeben hat und sie versorgt hat in der Wüste und dann das Murren des Volkes hören musste und sagte, Herr, ich habe keine Lust mehr, ich kann nicht mehr, ich schmeiß das alles hin. Eine ganz ähnliche Lage steht im Hintergrund hier bei dem Volk Israel. Kann man das ein bisschen abdrehen? Das Volk Israel ist in der babylonischen Gefangenschaft. Und sie haben gemerkt, wie Gott nicht eingreift. Israel musste verschleppt werden, 600 Jahre vor Christus. Und sie haben ihr Land verlassen müssen, alles stehen und liegen lassen müssen und sind losgegangen in die Verbannung. Und dort saßen sie jetzt. Und es sah so aus, als ob ihr Gott überhaupt nichts könne, als ob die Götter, die Gestirnsgötter in Babylonien, die Welt bestimmen. Sie resignierten und verzweifelten an einem Gott, dessen Wirken nicht mehr zu sehen war, nicht mehr zu spüren war. Und da ist es interessant zu hören, was für eine Antwort sie bekommen von den Propheten. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Jesaja 40, Vers 26 ist das. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Mein Weg ist dem Herrn verborgen, sagt das Volk. Gott sieht mich nicht mehr, Gott nimmt keine Notiz von mir, das läuft alles so. Gott richtet nichts mehr aus in meinem Leben, Gott richtet nichts mehr aus in seiner Gemeinde. Das macht müde und verzagt. Und mancher will angesichts vieler Misserfolge in seiner eigenen Heiligung aufgeben. Und hier wird gesagt, hebt eure Augen auf. Blickt mal weg von euch und euren Misserfolgen. Blickt mal weg. Das tut euch ganz gut. Und seht euch mal den Sternenhimmel an. Noch viele von uns haben schon mal in so einer ganz dunklen Nacht den Sternenhimmel sich angesehen. Und dann sieht man dann den großen Wagen, kleinen Wagen entdeckt man vielleicht auch, Orion, Cassiopeia, Venus, einige Sterne kennen wir ja. Aber da sind so viele, viele, viele andere, die wir überhaupt nicht kennen. Und wenn man dann in ein Fernglas sieht, dann ein Fernrohr sieht, dann sieht man noch mehr. Und wenn man dann die schlauen Leute befragt, die sich hauptamtlich damit beschäftigen, dann sagen sie uns, dass es 50 Millionen Milchstraßensysteme gibt. Solche Systeme, wie wir sie da am Himmel sehen, wieder eigene Sternsysteme. Und unsere Erde ist nur ein ganz, ganz kleiner Punkt da drin. Ja, selbst diese Sterne, die wir da sehen und kennen, der Orion ist 21 Millionen Mal größer als die Sonne, der Sirius 500 Mal heller als die Sonne. Dimensionen, die wir uns gar nicht vorstellen können, die wir zwar sehen, teilweise sehen und immer weitere Sterne entdecken, aber dass unsere Vorstellungskraft einfach sprengt. Hebt eure Augen auf in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Nun, die Antwort wird gar nicht abgewartet. Es ist klar, wer das geschaffen hat. Und wenn jemand das geschaffen hat, dann kann er auch dafür sorgen. Er führt ihr Heer vollzählig heraus. Er ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Ha, da wird Gott geschildert wie ein Hirte, ein kosmischer Hirte, der nicht Schafe da weidet, sondern Sterne weidet, Sternsysteme weidet. Und so wie ein Schäfer seine Herde führt, so führt Gott seine Sterne. So wie ein Schäfer seine Schafe mit Namen kennt und sie ruft, so ruft Gott die Sterne mit Namen. Und nicht eins fehlt ihm. Der Hirte passt auf seine Schafe, so fehlt Gott keinen einzigen Stern. Er wird uns der Hirte des Weltalls vor Augen geführt. Wir alle kennen das Kinderlied, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Das ist genau nach diesem Bibelwort gedichtet. Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viele Wolken gehen weit hinüber alle Welt? Wir wissen es nicht. Gott, der Herr, hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl. Und dann schließt dieses Lied: Kennt auch dich, Gott kennt auch dich und hat dich lieb. Auch von seinen Menschen fehlt ihm keiner, geht keiner über diese Welt, der für Gott gleichgültig ist. Keiner. Das ist wichtig, die Augen aufzuheben auf unseren Gott. Kann man dann noch sagen, mein Weg ist dem Herrn verborgen? Die Augen aufzuheben können wir jetzt sagen, die wir nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu leben, aufzuheben auf den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Wo er für uns gehandelt hat, wo er auferstanden ist, um jetzt in uns zu leben, können wir dann noch sagen, mein Weg ist dem Herrn verborgen. Kennt auch dich und hat dich lieb. Keiner wird übersehen. Es ist wichtig, dass uns das wieder deutlich wird. Gott ist nicht altersschwach. Manche stellen sich das so vor. Gott habe die Welt geschaffen, habe ihren Schubs gegeben und seitdem bewegt die sich halt so. Nein, nein, Gott ist da. Er ist nicht müde. Er hat die Zügel in der Hand. Aber wir müssen eben lernen, dass jugendlicher Elan für die Nachfolge Christi nicht ausreicht. Das denken wir so oft. In der Wirtschaft, in unserer Welt, da gelten jugendliche Typen, dynamische Männer, die sind gefragt. Aber auch die Wirtschaft macht die Erfahrung, dass das nicht ausreicht. Dass auch dynamische Männer müde und matt werden, wie es hier heißt, Jünglinge straucheln und fallen. Gerade auch junge Menschen merken, meine guten Vorsätze, die ich mir gemacht habe, die langen nicht. Und mancher hat einen guten Start angefangen und ist müde auf seiner Strecke geworden. Und die Beine sind bleiern schwer. Und in der Mitarbeit klappt es nicht mehr. Es ist kein Wunder, wenn uns die Resignation einholt. Jugendlicher Elan erlahmt. Begeisterung erlahmt. Gestandene Männer lassen ihre Flügel hängen. Und jetzt meine ich nicht irgendwo, sondern auch in der Gemeinde. Mitarbeit am Bau des Reiches Gottes in dieser Welt erfordert mehr als begeistertes Zupacken, erfordert mehr als Optimismus. Wir werden das schon schaffen. Wir werden hier eine Gemeinde aufbauen, Mitarbeit am Bau der Gemeinde erfordert mehr als das Vertrauen auf die eigenen Möglichkeiten. Das Abschätzen der eigenen Möglichkeiten, das Abschätzen der Mitarbeiterschar und dann sagen, na ja, das wird gehen. Nein. Was wird hier gesagt? Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie nicht flügellahm da rumhängen, sondern neue Kraft bekommen. Harren, das Wort kommt kaum mehr vor in unserem Umgangsdeutsch, höchstens noch in beharrlich. Ja, und das steckt auch da drin, beharrlich auf Gottes Wirken und Eingreifen warten. Beharrlich ihren Blick richten, weg von sich selber, auf die großen Möglichkeiten Gottes. Er macht müde Männer munter durch seine Auferstehungskraft. Er. Oft hat Gott genau da, genau an dieser Stelle, Durchbrüche gegeben, wo Menschen gedacht haben, es sei alles verloren. Alles schien rückwärts zu gehen. Das kenne ich aus meinem eigenen Dienst als Pfarrer. Und das kennen sicher viele von uns aus ihrem eigenen Erleben. Da, wo es menschlich nicht mehr weiterging, trotz aller guten Bemühung. Und uns deutlich wurde, es kommt nicht auf deine Fähigkeiten an, es kommt auf Gottes Möglichkeiten an. Wo Getreue sich wieder versammelt haben zum Gebet, zum Harren auf Gott und etwas von ihm erwartet haben, dass er in der Gemeinde arbeitet, dass er Menschen überzeugt, dass er uns hilft und uns bevollmächtigt, wirklich ein geistliches Leben zu führen. Da gibt es neue Kraft. Wenn wir müde geworden sind und matt geworden sind, dann ist das nicht ein Grund zu verzweifeln, sondern ein Grund, neu seine Hoffnung und sein Vertrauen auf den gegenwärtigen und auferstandenen Jesus Christus zu setzen, auf ihn zu harren. Da machen wir Erfahrungen, dass das stimmt, dass er flügellahme Leute beflügelt. Harren auf Gott, das heißt beharrlich im Gebet mit dem Eingreifen Gottes rechnen. Geduldig. Harren, beharrlich, das hat Ausdauer. Und doch ist das ein gewisses Warten auf Gottes Eingreifen. Das macht nicht passiv. Passiv macht Resignation und Mutlosigkeit. Aber dieses Harren auf Gott macht nicht untätig. Macht erwartungsvoll, macht gespannt, beflügelt, bringt wieder auf die Beine, bringt dem Ziel entgegen. Harren auf Gott. Dass wir hören, was er für uns getan hat. Nichts anderes ist das, was wir jetzt tun, wenn wir in Gottesdienst zusammenkommen. Wir wollen ihm begegnen. Wir wollen mit ihm zusammen sein. Dass er uns beflügelt, dass er uns deutlich macht, dass er für die ganze Woche Kraft genug hat, das zu tun, was er von uns erwartet. Nichts anderes, sondern das zu tun, was er von uns erwartet. Und das ist viel, unheimlich viel. Es ist ein Leben im Heiligen Geist. Es ist ein Leben der Freude, es ist ein Leben des Friedens, ein Leben der Geduld, der Demut, der Keuschheit, der Sanftmut. Das ist unheimlich viel. Aber das ist keine Überforderung, sondern er gibt dem, der auf ihn harrt, Kraft. Ja, sogar sagt er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Es ist gut, wenn wir merken, ich kann das gar nicht, ein Leben führen, das Gott ehrt. Es ist gut, wenn wir das merken. Nur nicht gut, dass wir dann resignieren, dann sagen, Herr Jesus, du bist auferstanden und du lebst in mir und ich erwarte, dass du mir teilgibst an deiner Auferstehungskraft. Du willst doch deine Kraft in der Schwachheit zum Zukommen lassen, zur Vollendung kommen lassen. Meine Kraft kommt in dem Schwachen zur Vollendung, hat Jesus Paulus gesagt. Der gegenwärtige, auferstandene Jesus Christus gibt durch seine Gegenwart im Heiligen Geist dem Unvermögenden Stärke genug. Das Einzige, was für uns wichtig ist, ist zu harren auf Gott, an ihm zu bleiben. Ich fand es so schön, als ich vorhin da im Eingang stand, sagte jemand, also ich habe da ein Buch gelesen, das Schönste kommt noch, ich bin ganz begeistert. Bei dem Lesen dieses Buches ist das passiert, dass man den Blick von sich weg richten konnte auf Gott und auf seine ungeheuren Möglichkeiten, auf seinen großen Plan, den er hat mit unserer Welt. Da werden Menschen beflügelt. Das kann eben im Gebet sein, das kann beim Lesen der Bibel sein, das kann beim Lesen eines guten Buches sein, wo wir uns ausrichten auf Gott. Da werden Menschen beflügelt. Es kann durch eine Freizeit sein, wo wir ganz, ganz neu haben ausrichten lassen auf Gott. Auch das hörte ich, dass jemand aus einer Freizeit zurückgekommen ist und jubelt, sich freut. Ist noch der gleiche Mensch, gleiche Schwierigkeiten wie vorher. Aber dieser Mensch hat Gott in den Blick bekommen und was er machen kann. Und Paulus war auch so einer, der durch viele Schwierigkeiten hindurchging, der sicher auch müde war, aber der sagte dann, ich vermag alles das durch den, der mich mächtig macht, Christus. Die Jünger waren niedergeschlagen nach der Kreuzigung Jesu. Aber durch die Auferstehungskraft Jesu wurden sie beflügelt und bevollmächtigt, Christengemeinden zu gründen. Menschen kamen zum Glauben. Da waren Leute, die Vollmacht hatten. Warum? Weil sie harrten auf den auferstandenen Herrn. Die Gemeinde, auch unsere Gemeinde, lebt von lauter schwachen Leuten, die auf Gott harren, die laufen und nicht müde werden. Nicht, weil sie so tolle Kerle wären, so gut trainierte Marathonläufer, denen das alles nichts ausmachen kann, dieser Lauf durch viele Jahre hindurch, sondern weil sie ihren Blick richten auf den, der nicht nur mal früher war, sondern der jetzt da ist, weil sie von der verborgenen Kraft Christi erfüllt und motiviert sind. Und so wollen wir uns aufrufen lassen, dass jeder von uns ganz neu, egal wie stark er sich fühlt oder wie schwach er sich fühlt, wie gut er noch in dem Lauf ist oder wie müde und abgeschlafft, dass wir neu unseren Blick richten auf den auferstandenen Jesus Christus, der den Müden Kraft genug gibt, den Unvermögenden Kraft genug gibt und der ohne Unterbrechung auch in der kommenden Woche in unserem Leben wirksam sein will. Er ist nicht müde, er schläft nicht, er hat sich nicht zurückgezogen, sondern er ist für jeden da, der auf ihn harrt. Amen.